Ja, eine wunderschöne guten Morgen. Ich freue mich sehr, wieder mal da bei euch zu sein und am Wort zu dienen. Wir wollen heute Morgen ja ein wenig über die Adventszeit reden. Es ist ja Zeit der Erwartung und ich dachte, Adventszeit, ja, da können wir unterschiedliche Themen durchnehmen. Aber ein Punkt, wo sehr wichtig ist, ist ein Ereignis, der schon ein wenig erwähnt wurde bei der Schriftlesung, ein Ereignis, der 6 Monate vor Weihnacht geschah. Das ist die Ereignis, wo der Engel zu Maria ging. Der Engel zu Maria kam, der Engel Gabriel und ihr diese frohe Botschaft gab. Aber dann nach diesem Ereignis müssen wir einen kurzen Blick in das Herz Marias hineinschauen und sehen, ja, was geschah so alles in Maria? Jetzt müsst ihr vorstellen, Maria wahrscheinlich zwischen 16 und 20 Jahre alt, jung im Alter. Und auf einmal diese Nachricht, du wirst schwanger werden. Und ich glaube, Maria hat vieles verstanden, aber vieles konnte sie gar nicht einordnen. Sie stellte ja selbst die Frage, wie kann sowas überhaupt geschehen? Sie wusste sehr wohl über einen, der Sohn Davids heißt, der noch kommen muss. Sie wusste von sich selbst auch, dass sie aus dem Hause Davids war und ist. Aber selbst, ja, wie ist es möglich? Wie wird dies geschehen? Wahrscheinlich vieles aus dem Alten Testament kannte sie, wenn wir dann noch gleich den Lobpreis Marias sehen, weil dann wir sehen, sie kannte den Heilsplan Gottes. Sie verstand sehr vieles. Aber dann in dieser Situation alles einzuordnen und wahrscheinlich auf diesem Moment, wo diese Nachricht auf sie kam, war sie überwältigt. Aber dann, einen Tag später, dachte sie wahrscheinlich, wie wird es möglich sein? Dann wiederum, schwanger? Was werden die anderen denken über mich? Und wir müssen sehen, diese Gedanke in der damaligen Kultur, das war nicht ohne, weil ein uneheliches Kind zu haben, unehelich aus dem menschlichen Verständnis, das war ein Skandal. Und siehe da, tatsächlich kam dieses Verständnis über Jesus und über Maria folgendes. In Johannes Kapitel 8 lesen wir, in der ganzen Disput, wo Jesus mit den Schriftgelehrten und Pharisäern hat, in Vers 41 von Johannes 8, wo es steht, 8, 41, ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Also sie beschuldigten Jesus, dass er ein uneheliches Kind war. Und ein uneheliches Kind damals, auch im Alten Testament vom Gesetz her, hatte gar kein Recht ins Tempel zu gehen. Ein uneheliches Kind, das heißt, Maria ist in Unzucht oder Hurerei gefallen. Also so hat man diese ganze Situation verstanden, ohne wirklich diese Einordnung von Jesaja 7 vor Augen zu haben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. All dies wollten sie nicht verstehen oder konnten sie nicht verstehen, weil sie verblendet war. Sie haben Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, sagt Jesaja, Kapitel 6. Und so kommt es zu diesem Ereignis, aber Gott lässt Maria nicht allein. Gott ist der beste Seelsorger. Und in dieser Situation bekommt Maria eine Stärkung von Gott selbst, indem gesagt wurde, Elisabeth, deine Verwandte im hohen Alter, sie ist auch schwanger. Und was tut Maria? Sie geht zu dem Ort in Judäa, wo Elisabeth lebte. Und wir lesen dann über diesen Besuch Marias bei Elisabeth. Und dann, nachdem sie kam und Elisabeth sie ganz auf eine ganz besondere Art und Weise begrüßte, wir kommen noch dazu, kommt der Lobpreis Marias. Der Lobpreis Marias. Und der Lobpreis Maria zeigte, welche tiefe Glaube und Verständnis sie hatte als eine sehr, sehr junge Person. Ja, es gibt solche, die sagen, Maria war noch viel jünger als 16. Ich glaube nicht, wenn man den Kontext vom Wort Gottes sieht, auch zum Beispiel mit dem Hohelied eingeht, wo es ja auch um eine Reife einer Frau geht, sehen wir ganz klar, es braucht eine gewisse Reife, um im Heiratsalter zu sein. Und tatsächlich, das war, wenn man das so liest, ungefähr zwischen 16 und 20. Also sie war jung im Alter und trotz ihrer jungen Alter hatte sie ein sehr tiefes Verständnis von Gott, Gottes Wirken und Gottes Heilsplan. Und sie war, wie der Engel selbst sagt, eine gottesfürchtige Frau. Eine gottesfürchtige Frau. Und Maria, in unserer Kultur, also in unserer christlichen Kultur, ich sage mal frei evangelische Verständnis, ja, wir missachten sie teilweise ein bisschen. Und das ist eine Gegenreaktion zum Verständnis in der katholischen Kirche, wo Maria sogar anbetungswürdig ist. Ja, man betet Maria an, dass sie vor Gott kommt mit unserer Anliegen, was natürlich unbiblisch ist, durch und durch. Aber da kommt eine Gegenreaktion und wir sehen nicht den Platz Marias im Heilsplan Gottes und wiederum, wer sie war. Lass uns lesen, Lukas 1, die Verse 46 bis 56. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werde mich glücklich preisen alle Geschlechter, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unserem Väter verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Wir lesen Vers 36 von Kapitel 1. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Also im 6. Monat geht Maria zu Elisabeth. Und wie lange bleibt sie? 3 Monate. Das heißt, bis zum Geburt des Johannes ist Maria bei Elisabeth 3 Monate lang. Und dann kehrt sie zurück. Sie kehrt zurück. Und in dieser Zeit wird sie gestärkt, ermutigt. Und sie singt diesen Lobpreis. Ein Lobpreis, der in gewisser Hinsicht einen tiefen Blick gibt im Herzen eines Marias und ihrer Verständnis von Gottes Heilsplan. Ja, sie kommt zu Elisabeth und wir dürfen da eins nicht vernachlässigen. Elisabeth begrüßt Maria. Und sie sagt Folgendes, und damals gab es ja noch kein Internet oder Telefon, und sagt, du, ich komme dann schnell zu Besuch, mach alles bereit. Auf einmal war Maria da, ohne vorher eine Meldung zu schicken. Ja, damals war es möglich, spontan gastfreundlich zu sein, ja. Und siehe da, Vers 41, und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte. Da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Gruß in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib und Glück ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Das letzte Satz. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Ja, wir lesen, dass der Heilige Geist selbst über Elisabeth kommt und sie dies und jenes gesagt hat. Jetzt müsst ihr vorstellen, welche Ermutigung dies für ein Maria war. Weil Maria wusste, Elisabeth konnte ja gar nicht wissen, dass Maria schwanger war. Und trotzdem sagt sie gerade am Anfang, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Auch da kein Internet vorher, keine Meldung, du, ich bin dann schwanger, mach mal Ferien bei dir. Nein. Und so sehen wir, wie Gott eine Elisabeth benutzt, um Maria zu stärken, um ihr auch eine Bestätigung zu geben für diesen Ruf, welcher der Herr ihr gab. Aber das Erstaunliche ist Johannes selbst, der Vorbote des Herrn. Der Vorbote des Herrn im Leib Elisabeth freute sich schon über den Herrn selbst, der kommen wird. Das ist ja wunderbar, nicht? Denn siehe, so wie der Klang deines Gruß in meinem Ohr drang, hüpfte das Kind voll vor Freude in meinem Leib. Wie gesagt, der Kind im sechsten Monat. Und er hüpfte voller Freude. Freut. Auch dies, ja, vielleicht ganz nebenbei, gehört nicht zum Thema, aber heute werden Kinder in dieser Phase abgetrieben. Und da haben wir nochmal einen Beweis von Gott. Ab wann ist ein Kind vor Gott? Vom Anfang an, vom ersten Monat an ist es ein Kind schon vor Gott. Und der größte Genozid aller Zeiten geschieht heute in unseren Ländern, in der sogenannten westlichen, kultivierten Länder. Gut, das ganz nebenbei, aber es soll uns auch als Warnung dienen. Gehen wir zurück zu diesem Ereignis. Maria, sie lobpreist Gott. Und wir wollen drei Punkte sehen. Erstmal das erste Teil, Vers 46 bis 49, Lob über Gottes Werk an ihr. Und dann das zweite Teil, Preis seine Barmherzigkeit und dann wiederum die Treue Gottes. Und all dies kommt, also da kommt sehr vieles vor in diese Lobpreis oder in diese Psalm eines Marias. Und sie beginnt, meine Seele erhebt den Herrn. Meine Seele erhebt den Herrn. Das heißt, der ganze, also mein ganzes Ich, mein Leben, mein Innerer, alles erhebt sich zum Lobpreis Gottes. Geist, Seele und Leib, wie kommen noch Gott dazu? Alles erhebt sich. Und was heißt erhebt? Staunen. Staunt über Gottes Größe. Staunt über Gottes Heilsplan. Ich möchte mal fragen, staunen wir noch über Gott? Wir müssen da in Weihnachtszeit fokussiert sein auf dem Werk Gottes. Dass Gott selbst, der Ewige, Gott der Sohn, der Ewige, der Schöpfer aller Dinge, er erniedrigte sich selbst und wurde zu Knecht. Er nahm Menschgestalt an. Staunen wir noch dies, was damals geschah in Bethlehem? Die zwei größten Ereignisse der Weltgeschichte geschahen dort in Judäa. Das ist der Geburt des Herrn und der Tod und seine Auferstehung, welche zusammengehören. Die zwei größten Ereignisse überhaupt. Und wir tun gut daran, Weihnachten zu feiern. Ja, ich weiß, die Diskussion 24. Dezember, ja oder nein. Und da kommt oft das Argument, am 24. Dezember, das kann ja gar nicht sein, da ist ja viel zu kalt für die Schafherde draußen auf dem Felde. Ja, in der Schweiz ist es sehr kalt im Dezember. Aber in Israel, da würde man sogar im Dezember eventuell genau dann mit dem Schafherde rausgehen. Dann kann es kalt sein, aber es kann auch sehr angenehm sein. Und wenn der erste Regen gefallen ist, dann ist alles schön grün. Und was brauchen die Tiere? Auch mal was Frisches. Und dann wäre es gar nicht so falsch, rauszugehen. Also wir müssen immer den Kontext sehen. Aber es ist egal, wann der Herr kam. Wichtig ist, er ist gekommen. Und wenn unsere Welt angeblich Weihnacht feiert, sollten wir diese eine Fest alles daran setzen, um diese Weihnachtsbotschaft in aller Klarheit zu einer Welt, der etwas am Feiern ist, zu verkündigen. Und darum ist auch so eine Evangelisation wichtig. Darum ist es wichtig, auf die Straße zu gehen, unseren Nachbarn zu begegnen, vielleicht ihnen etwas mitzugeben, dass sie nochmal erinnert werden. Und wir haben unsere Nachbarkinder zu uns eingeladen, letzte Woche. Da kamen insgesamt, glaube ich, waren es 12 Kinder. Die kamen zu uns und da haben wir so ein Kinderweihnachtsfest gemacht. Und eins hat uns sehr schockiert. Die Kinder kannten alle die Weihnachtsgeschichte nicht. Und teilweise aus christlicher, also traditioneller Hintergrund. Sie kannten die Weihnachtsgeschichte nicht. Und das zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir Weihnacht feiern und dass wir unsere Welt erinnern, was damals geschah. Ja, staunen wir noch über dies, was Gott geschaffen hat. Über sein Heilsplan, über seine Offenbarung. Staunen wir noch über dies, dass Gott bereit war, seinen eigenen Sohn zu geben, seinen einzigen Sohn zu geben, um uns verlorene Menschen zu retten? Staunen wir noch, auch wenn wir es nie ganz begreifen werden, dass der Sohn Gottes bereit war, abhängig von Menschen zu werden, als ein hilfloser Baby zur Welt zu kommen? Ich kann es nicht ganz einordnen. Aber ich kann nur staunen über dies, was Gott geschaffen hat. Und so, Maria, meine Seele erhebt den Herrn. Sie staunt über die Größe Gottes. Das Staunen über Gottes Werk, über sein Wort und über sein Heilsplan. Und dieses Staunen soll nie aufhören. Deshalb, jeden Morgen, wenn man aufsteht, staune nochmal neu über dies, was Gott gewirkt hat. Wir lesen weiter. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Es ist ein Synonym zu diesem, was sie vorgesehen hat, aber sie wird noch viel, viel deutlicher, Maria. Sie nennt ihn Retter. Mein Geist. Geist oft auch im Wort Gottes ein Synonym zu Seele. Aber auch da, es geht um Verstand, meine Gefühle, mein ganzer Ich. Alles staunt. Und über was staunt sie jetzt? Meinen Retter. Meinen Retter. Und dieser Vers ist, und diese zwei Wörter sind so wichtig, zu verstehen, wer war Maria? Weil es wird oft gesagt, sie war bis zu ihrem Tod unbefleckt. Das heißt, makellos, sünderlos. Aber dies ist nicht, was Maria selbst von sich behauptet hat. Maria selbst sagt, sie braucht einen Retter, meinen Retter. Sie hatte erkannt, dass sie einen Retter braucht. Und wer ist Retter als nur Gott allein? Also schon Maria selbst. Ich glaube, Maria, wenn sie verstanden hätte, was die Kirche teilweise von sie gemacht hat, sie hat geweint. Weil all die Gebete, die gesprochen werden zu Maria, ich war letztens unterwegs in der Schweiz, ich habe da einen Radio angestellt und da kam ein katholischer Sender, der Predigt war gar nicht so schlecht und dann kam ein ständiger, fast in einem Mantra, Gebet zu Maria und wieder zu Maria. Und ich dachte, wann hört ihr mal auf? Weil das wird nicht erhört, das kann gar nicht erhört werden. Weil wir dürfen direkt zu Christus gehen, der uns vertritt vor dem Vater. Maria, für sie ist Christus ausgestorben, ihr Sohn ist für sie gestorben. Sie brauchte genau auch diese Erlösung. Und sie erkennt und sie staunt und sie sagt nochmal, denn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Das ist ein wichtiger Punkt. Gott, meinen Retter. Sie hat verstanden, er wird mich retten. Wie sagt das Hiob? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Auch Hiob verstand, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche jemanden, der mich errettet von diesem Zustand, in dem ich bin. Und so kommt Maria und erkennt, der Kind, der in ihr ist, ist wer? Der Retter. Und ist es nicht dies, was wir davor gelesen haben? Und da kommen wir in ein Dilemma. Weil die katholische Kirche sagt, Maria ist die Mutter Gottes. Da haben wir ein Problem. Aber tatsächlich, was sagt Elisabeth, Vers 43? Und woher wird mir zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Die Mutter meines Herrn. Ja, ist sie jetzt die Mutter Gottes oder nicht? Ja, jetzt haben wir ein Problem, nicht? Nein, wir haben gar kein Problem. Die Maria von Gott auserwählt. Die Mutter der Menschgewordene. Aber sie ist nicht die Mutter Gottes. Gott ist ewig. Sie ist aber der Mutter von dem, der Knechtgestalt nahm. Als Mensch hat er einen Anfang gehabt. Als der Ewige ohne Anfang. Als der Ewige. Nichtsdestotrotz müssen wir sehen, Maria hat eine besondere Stellung vor Gott. In Bezug auf den Auftrag, welcher sie bekam. Sie hat Gott auserwählt von allen Frauen aus dem Hause Davids. Sie wurde auserwählt. Und Elisabeth staunt. Und nochmal, Elisabeth war viel, viel älter. In welcher Verwandtschaftsgrad Elisabeth zu Maria stand, wissen wir nicht. Ja, nein, ob sie der Tante war, das steht nirgendwo im Wort Gottes. Es ist vielleicht Tradition, aber wir wissen es nicht. Aber sie war sehr klar viel, viel, viel älter. In einem Alter, wo man eigentlich kein Kinder mehr bekam. Und sie bekam einen Johannes und sie erkennt, dass diese eine junge Frau, die jetzt da ist, ist die Mutter meines Herrn. Maria, von Gott auserwählt, um dies zu sein. Lass uns weiter sehen, der erste Punkt, Vers 48. Dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Und auch da, Niedrigkeit, Magd. Magd heißt, ist eine weibliche Sklavin in der biblischen Sprache. Sie erkennt ihren Platz vor Gott. Sie erkennt, wer sie ist und wer Gott ist. Aber wiederum erkennt sie auch was? Sie unterordnet sich unter Gott. Und dieser Ausdruck, ein Sklave Christi, benutzt auch Paulus immer wieder in seinen Briefen. Er nennt sich selbst Sklave Christi. Das heißt, ein Eigentum Gottes. Und wie ein Sklave kann Gott tun, was er will. Oder der Meister kann tun, was er will. Er ist ein Eigentum. Wie wunderbar es ist, ein Sklave Gottes zu sein. Das ist ein Ausdruck von vielen, was wir vor Gott sind. Wir sind auch Begnadigte, Heilige, gerechtfertigt. Wir sind Kinder, Söhne Gottes geworden. Aber der Punkt ist, ein Magd erkennt eins, nicht meine Wille, sondern der Wille des Meisters. Und so war auch Maria. Dein Wille geschehe. Das ist eine Unterordnung und von Maria können wir viel lernen diesbezüglich. Auch wir sind Kinder Gottes, wenn wir das Wiedergeburt erlebt haben. Aber können wir sagen, Herr, ich bin dein Eigentum, ich gehöre dir und dein Wille geschehe in mein Leben, in jeder Hinsicht? Können wir dies sagen? Oh nein, sagen ist einfach. Leben wir es. Maria, sie lebte es. Sie bekennt es auch. Nochmal, dein Magd, aber dann die Niedrigkeit. Und die Niedrigkeit, da geht es zurück auch auf eine prophetische Verheißung. Und wir gehen da zu Jesaja Kapitel 11. In Jesaja Kapitel 11, da lesen wir, das ist ja dieser wunderbare, dieser Immanuel-Kapitel, da lesen wir Jesaja 11, Vers 1. Und da sehen wir, wie Gott vorausgesagt hat, was mit dem Hause Davids geschehen wird. Weil der Hause Davids war Königshaus. Und so einer wurde auch erwartet, ein König wird kommen. Und da kam Jesus und er war anders. Er war sehr wohl vom königlichen Geschlecht, aber das wusste ja keiner mehr. Er war sehr wohl vom Hause Davids, aber in welcher Art? Und wir lesen Vers 1 von Kapitel 11. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinem Wurzel. Ja, warum aus dem Stumpf Isais und nicht aus dem Hause Davids? Ja, Isai sehr wohl, dem Vater Davids. Aber der Titel für den Messias ist, anhand von 2. Samuel Kapitel 7, da sehen wir auch in der Evangelie, ist Ben David, Sohn Davids. Ja, warum wird dann da Isai erwähnt? Weil es steht ein Stumpf Isais, ein Schößling hervorbrechen. Das lesen wir nochmal in Vers 10. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais. Ich glaube, es wird genau darum erwähnt, um klar zu zeigen, das Hause Davids wird seine königliche, majestätische Pracht verlieren. Und es wird zurückkehren, wie es damals war, noch vor, dass David König war, zur Zeit des Vaters Davids, Isais. Es wird seine Stellung im Volk verlieren. Und tatsächlich nach der babylonischen Gefangenschaft wurde das Hause Davids nicht mehr erwähnt. Aber sehr wohl war diese Linie sehr wichtig. Denn aus dem Hause Davids muss der zukünftige König kommen. Aber so sagt Jesaja 11 schon, was geschehen wird mit dem Hause Davids. Es wird nicht mehr diese königliche, majestätische Pracht haben, sondern es wird in aller Einfachheit zurückkehren. Und so auch Maria. Sie war eine unbedeutende Person in der damaligen Zeit. Aus ärmerem Verhältnis. Wer kannte sie schon? Ja, sogar Josef selbst, wo er gehört hat, sie ist schwanger, was wollte er machen? Er wollte sie in aller Stille verlassen. Auch er hat vieles nicht verstanden. Aber sie lobpreist und sie sagt, er sah die Niedrigkeit. Und so bestätigt sie Gottes Wohl und sie bestätigt etwas ganz anderes, dass Gott braucht nicht diese ganze Pracht, um sich zu offenbaren. Gott offenbart sie auf seine Art und Weise. Und diese Lektion, Niedrigkeit mag, ist auch eine Lektion für uns. Gott braucht das ganze Geld dieser Welt nicht, um sich zu offenbaren. Er braucht diese ganze Pracht der Menschheit nicht, um sich zu offenbaren. Er braucht jede einzelne in aller Einfachheit. Er braucht dich und mich in aller Einfachheit. Wir alle sind Botschafter Christi. Wir alle. Maria, genau darum von Gott aus erwählt. Wir lesen, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Und da ist genau der Punkt. Maria gebührt die Ehre, dass sie von Gott bekam. Aber nicht anbetungswürdig. Achtung! Nicht, dass wir denken, wir müssen oder dürfen oder können Maria anbeten. Wir dürfen nicht, wir können nicht. Es gibt nur einen Weg zum Gott, dem Vater, und der ist durch Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Und jeglicher andere Weg ist schlussendlich Götzendienst. Ja, auch die Anbetung Marias. Aber das glückselig, Maria auserwählt, von allen Frauen in der damaligen Zeit, von Gott auserwählt, um durch sie diese heilbringende Person zur Welt zu bringen. Jesus Christus. Wir öffnen nochmal Jesaja, Kapitel 9. Jesaja 9. Und da lesen wir gehen wir nochmal zu Vers 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede führst. Also der Kind, der geboren muss, ein Kind, der geboren muss, wie es Vers 14 von Kapitel 7 steht, siehe, darum, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einem Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und der Name Immanuel zeigt, wer dieses Kind ist. Und Jesaja 9 bestätigt, wer dieses Kind ist. Er ist Immanuel, also Gott mit uns. Er ist wunderbar, er ist Ratgeber, er ist starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Also ganz klar, die Göttlichkeit Jesu Christi ist in aller Klarheit im Alten Testament. Und dies wurde erfüllt durch Maria. Und deshalb nochmal diese Glückseligkeit des Marias, von Gott auserwählt für diese eine Auftrag. Und wir sehen, dass durch das ganze Leben Jesu, Maria war immer dabei. Oder immer wieder dabei. Wenn die Jünger aus Johannes da beim Kreuz von Golgatha sich geflüchtet sind, wer war da ganz vorne? Maria. Sie war. Sie war die Mutter. Und in Lukas Evangelium haben wir einen Blick auf in der Herze eines Marias, auch später, wo sie ihn zum Tempel bringt und wo der Simeon ihr ein prophetisches Wort gibt. Und wir lesen, sie behält diese Worte in ihrem Herz. Ja, sie hat es schlussendlich nicht einfach gehabt. Ich lese Kapitel 2, Vers 34. Und Simon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen viele in Israel und zu einem Zeichen, der widersprochen ist. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Was ist dieses Schwert durch die Seele dringen? Dir, Maria, wird ein Schwert durch die Seele dringen. Warum? Bis hin zum Kreuz, wo sie ihren eigenen Sohn sah, dort am Kreuz sterben. Und ich glaube, Maria, auch wie damals schon, sie hat das Gesamte noch nicht ganz verstanden. Und dort am Kreuz von Golgotha hat sie immer noch nicht ganz verstanden. Und dann war die Auferstehung und sie hat alles verstanden. Aber sie wurde von Gott auserwählt. Als sein Werkzeug. Und sie gibt sich als ein Werkzeug Gottes, indem sie sagt, dein Magd, deine Magd. Und warum werden wir sie lobpreisen? Denn Vers 49, unser Text, denn großes Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Denn große Dinge, und welche große Dinge? Durch ihr erfüllt sich Prophetie. Durch ihr, durch Maria erfüllt sich dies, was wir schon in erste messianische Prophezeiung im Alten Testament sehen. Und wo ist der? 1. Mose? 3, Vers 15. Ich frage es nächstes Mal wieder. Ja. 1. Mose 3, Vers 15, wo wir lesen, das ist ein sehr wichtiger Abschnitt, wo Gott dem Teufel selbst sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Es wird eine kommen aus der Same der Frau. Das ist wichtig. Das steht explizit durch die Frau, nicht durch einen Mann. Also schon da wird etwas Übernatürliches vorausgesagt, dass jemand kommen wird. Und der kommen wird, und Jesaja 7 dient dazu Ergänzung. Siehe, die Jungfrau wird schwanger. Jungfrau in diesem Kontext heißt eine junge Jungfrau, das wäre das richtige Übersetzung vom Hebräischen her. Nicht nur Jungfrau, sondern eine junge Jungfrau wird schwanger. Und es steht die. Und das die ist sehr wichtig. Da nimmt schon in Jesaja 7, er nimmt Bezug auf eine Frau, die schon vorausgesagt wurde. Und siehe 1. Mose 3, Vers 15. 1. Mose 3, Vers 15. Durch ihr erfüllt sich Prophetie. Und sie sagt, heilig ist sein Name. Sie erkennt, Gott ist heilig. Keiner ist ihm gleich. Und trotzdem hat er sie auserwählt. Was ist dies? Gnade Gottes. Gnade Gottes. Wir lesen Vers 50. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Sie sagt, die, die ihn fürchten. Was ist jemand, der Gott fürchtet? Fürchtest du Gott? Hast du Angst vor Gott? Ich glaube, im Kontext des Neuen Testaments sollte ein wiedergeborener Christ nicht Angst haben von Gott. Warum? Weil wir rufen, siehe Römer 8, aber Vater, wir haben eine Vater-Sohn-Beziehung. Und in dieser Beziehung sollten wir leben. Aber was ist diese Furcht, diese Erkenntnis, wer ist Gott und wer sind wir? Und dann in dieser Erkenntnis, wer Gott ist und wer wir sind, wieder zu erkennen, wie groß Gottes Barmherzigkeit an uns Menschen ist, ja an uns, die wir auserwählt sind, die Gott herausgeholt hat, die wir wirklich bezeugen können, wir sind Kinder Gottes. Und oft beginnt diese ganze Auserwählung in einer Erkenntnis. Wer sind wir und wer ist Gott? Jeder Mensch, der sich bekehrt, der eine Wiedergeburt erlebt, der kommt in den Moment der Zerbruch. Er bricht vor Gott, weil er erkennt nur eins. Ich bin in meiner Sünde elend und verloren. Und dieser Zerbruch erkennt, in diesem Zerbruch erkennt man was? Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Und wenn von diesem Zerbruch vielleicht vorher sogar Angst von Gott kommt, dann eine Ehrfurcht. Diese Erkenntnis, wer Gott ist und wer wir ist. Und dann wiederum durch Gottes Gnade, zu was wir geworden sind. Und wir müssen sehen, Gottes Barmherzigkeit, sein Geduld, sein Segen sehen wir vom Anfang an der Plan Gottes. Ich weiß, oft wird gesagt, Gottes Altes Testament ist eine zornige, strafende Gott. Ach wirklich? Bevor wir überhaupt zu einem zornigen, strafenden Gott kommen, müssen wir eins vor Augen haben. Gott ist immer erst der Geduldige, Barmherzige, der sich den Menschen immer und immer und immer wieder offenbart. Sogar da, wo der Mensch in der tiefste Gemeinschaft ist, war mit Gott, war der Mensch fähig, Gott zu verwerfen, zu rebellieren dort im Garten Eden. Und was tut Gott? Mensch, wo bist du? Es ist Gott, der uns Menschen sucht. Wir suchen Gott nicht. Wir suchen Gott nicht. Es ist Gott, der wirkt. Und das sollte uns wieder in diese Abhängigkeit und in diese Dankbarkeit. Und wenn ich sage, wir suchen Gott nicht, Gott in seiner Barmherzigkeit hat den Menschen das Wissen über Gott in ihre Herzen gesetzt. Und das zeigt noch stärker die Rebellion gegen Gott. Das schlimmste Rebellion der letzten zwei, drei Jahrhunderte ist die Evolutionslehre. Diese Lehre, wo Gott wegdenkt in jeder Hinsicht. Und wir brauchen kein Gott, wir sind ein Zufallprodukt. Das ist der stärkste Angriff gegen Gott. Gott, es gibt dich gar nicht, wir brauchen dich gar nicht, wir können ohne dich. Oh, wehe den Menschen, der Gott ablehnt. Aber Geschwister, es ist heute noch Gnadezeit. Genau darum feiern wir Weihnachten. Er tut mächtig mit seinem Arm, Vers 51. Er tut mächtig, er ist der Allmächtige, er ist der Allgegenwärtige. Es ist Gott, der am Handel ist und an Maria offenbart Gott sein Handel. Und das lesen wir, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihrem Thron und erhöht die Niedrigen. Hochmütig, was ist hochmütig? Ich bezogen, ja, Evolutionslehre ist pure Hochmut gegen Gott. Ichbezogenheit, Selbstgerecht, Selbstsucht, Gesetzlichkeit. Das eigene Ich im Zentrum, eine Machtposition zu haben. Und da nochmal, die hochmütig sind in Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thron und erhöht die Niedrigen. Und das ist ein Prinzip, wo wir sehen. Es braucht diesen Zerbruch vor Gott. Genau darum haben wir die Seligpreise in Matthäus Kapitel 5. Die Seligpreise, ein Mensch, der zerbricht vor Gott. Ein Mensch, der erkennt, ich kann Gott gar nichts bringen. Und dieser Vers war ein direkter Angriff, schlussendlich Marias, auf was? auf die Selbstgerechtigkeit der Menschen. Ja, die Pharisäer selbst in ihrem eigenen Volk. Diese Selbstgerechtigkeit, die einfach da war. Die Lehre der Pharisäer war selbstgerecht. Und sie erkennen, nein, es braucht dieser Zerbruch vor Gott. Ich lese nochmal. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrig sättigt er mit Güten und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken. Hungrig sättigt er mit Güten? Ist das eine Verheißung, dass es uns immer gut gehen wird auf Erde? Nein. Aber wann, trotzdem ist es eine Verheißung. Wie geht es uns immer gut? In Christus, in Jesus. Aber was ist da ganz wichtig? Wir sehen dieses Beispiel der Reiche und Lazarus. Der Reiche, der alles hatte. Und wo ist er schlussendlich mit seinem Reichtum gelandet? In der Hölle. Und wo war Lazarus? Im Schoß Abraham. Schlussendlich in der Gegenwart Gottes, schlussendlich. Wir haben jetzt keine Zeit, um diese Gleichnis reinzugehen, aber schlussendlich in der Gegenwart Gottes. Und das zeigt uns eins. Du kannst der Mächtigste auf Erde sein, aber es gilt nur eins. Was bist du in Christus? Und wenn wir heute unsere Gesellschaft sehen, wie der Mensch halt immer protziger wird, und etwas zeigen will, wie die Gesetzlosigkeit immer stärker wird und die Entfernung von Gott eine Dimension erreicht, die wir nicht vorstellen konnten. Und wir sollten uns von dem nicht verblenden. Viele Christen lassen sich von dem verblenden. Sie denken, das Irdische, sie wollen Irdisches erreichen, aber wir haben eine so wunderbare andere Perspektive. Einmal ewig bei ihm zu sein. Ewig. Aber da gilt eins. Welchen Entscheid triffst du da auf Erde? Gehörst du Christus? Und wenn du Christus gehörst, dann willst du auch dementsprechend ein Leben führen, ganz zu seiner Ehre. Es geht um eine Gesinnung. Und die Gesinnung ist ein Lebenswandel. Und da sagt sie nochmal Vers 53, hungrig sättigt er mit Güte und Reiche schickt er leer fort. Ja, was bleibt? Schätze im Himmel. Und Maria erkennt es. Was? Mich hat der Herr erwählt. Und sie kam aus sehr, sehr armen Verhältnissen. Und nehmen wir noch den letzten Teil, die Verse 54 und 55. Er nimmt sich seine Knechte Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken. Wie er es unserer Väter verheißt hat, Abraham. Und seinem Samen auf ewig. Und da sehen wir Marias Verständnis vom Heilsplan Gottes. Was sie nimmt Bezug. Und sie versteht, auch welche Rolle sie selbst jetzt einnimmt im Heilsplan Gottes. Weil was hat Gott Abraham verheißen? Was hat er ihm verheißen? Ich lese nochmal Vers 5, wie er es unser Väter verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Denn durch dich sollen gesegnet werden, was? Alle Völker. Und Maria wurde zu Werkzeug Gottes für diesen einen Heilsplan. Also Maria macht da nochmal klar, welche Stellung Israel selbst hat im Heilsplan Gottes. Und das ist wichtig, wenn wir glauben, dass dieser Segen uns gilt ja als Heiden. Das sollen wir auch verstehen, dass genau darum Israel immer noch einen Plan hat vor Gott. Er nimmt sich seine Knechtes Israel an, um an ihn seine Barmherzigkeit zu gedenken. Und wir lesen Israel was? Waren sie besser als die anderen Nationen? Nicht im Geringsten. Sie waren nicht besser. Auch heute sind sie nicht besser. Aber an Israel offenbart Gott war seine Barmherzigkeit, Gnade, Geduld Aber Israel wurde von Gott auserwählt, dass durch ihnen sein Heilsplan sich erfüllt. So wie damals, so auch hin ins tausendjährige Reich hinein. Aber wir sind ein Teil dieses Segens geworden. Durch Israel zeigt Gott seine Barmherzigkeit und Gnade. Und Gott sagt Abraham, denn durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen, alle Geschlechter der Erde. Und in diesem Segen leben wir heute als Leib Christi. Aber dieser Segen gilt was? Auch die, die draußen sind. Sie brauchen Jesus. Weil es gibt keinen anderen Weg. Und dieser Segen gilt auch Israel heute. Auch sie brauchen Jesus. Weil es gibt keinen anderen Weg. Wie im Christentum Maria angebetet wird, und das ist ein Gebet ins Leere hinein, so auch im Judentum, wenn man nicht im Namen Jesus anbetet, ist es ein Gebet schlussendlich ins Leere hinein. Schlussendlich, Achtung. Ja, da können wir noch ein anderes Thema jetzt durchnehmen. Schlussendlich. Schlussendlich. Es braucht den Weg, den Gott bestimmt hat. Und der Weg ist durch seinen Sohn Jesus Christus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, was? Nicht verloren geht. Und dies erkennt ein Maria. Das ist noch der letzte Vers. Wie er unsere Väter verheißen hat. Abraham und seine Samen auf ewig. Und dieses auf ewig ist wichtig. Genauso wie diese Verheißung auf ewig Israel gelten, so gilt auch das Heil auf ewig für die, die Christus gehören. Ist nicht erstaunlich, was Maria alles so erkannte? Staunen wir, ja logisch, wir erkennen, es war der Heilige Geist in sie. Aber der Heilige Geist redet nicht neutral durch einen Mensch. Maria hatte ein Erkenntnis von Gott. Und Gott braucht ein Maria für sein Heilsplan. Und sie war eine besondere Frau, von Gott auserwählt. Und so war sie, in gewisser Hinsicht, wie wir es lesen, Vers 43, und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Der gekommen ist, ist der Herr selbst. Gott wurde Mensch. Staunen wir noch darüber? Über seine Liebe. Über seinen Heilsplan. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt gemeinsam zum Tisch des Herrn gehen. Wir gehen gemeinsam zum Tisch des Herrn und wir erinnern uns, Gott wurde Mensch. Aber warum kam er? Die Juden mit Recht erwarteten was? Ein König. Und er wird kommen als König. Das wissen wir vom Wort Gottes. Aber er kam zuallererst für was? Den Segen für die Nationen. Was uns trennt von Gott, musste entfernt werden. Der Satan musste der Macht weggenommen werden. Und da braucht es nicht nur ein Gebot, da braucht es auch den vollkommenen Opfer, Lamm Gottes, der gestorben ist. Und Christus war der Lamm Gottes, ist der Lamm Gottes. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der aber als der Lamm Gottes in die Welt kam und unsere Sünde auf sich nahm. Unsere aller Schuld nahm er auf sich. Und wenn wir Weihnachten staunen, müssen wir Gottessprung zu Ostern machen in Bezug auf, er kam, um zu sterben. Und er ist auferstanden und ist zur Rechte des Vaters. Aber er kam anders, als die Menschen es erwartet haben. Er kam anders. Er kam aber als der vollkommene Lamm Gottes. Gehen wir zurück zu ihren Worten. Staunen wir noch darüber? Staunen wir noch? Und diese Mal sollte uns wieder erinnern. Uns wieder, sag mal, aufrütteln. Aufrütteln. Es geschah etwas, was wir nicht beschreiben können. Aber es geschah um unsere Willen. Weil Gott uns so sehr geliebt hat. Und weil du ein Kind Gottes bist, bist du, was sagt Maria, ich bin der Magd Gottes. Magd, Eigentum Gottes. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir sein Eigentum sind. Weil er hat Gedanken des Friedens mit uns. Und genau darum war Paulus diesem Mal keine Nebensache im Gemeindeleben. Und Paulus erwähnt diese Mal. Und er sagt in 1. Korinther, Kapitel 11, da sagt er, Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also es ist eine Verkündigung, in der Mahl des Herrn verkündigen, was geschehen ist. Und was verkündigen wir noch? Unsere Hoffnung. Er kommt wieder. Diese Maranatha-Botschaft ist tief in diesem Mahl, also in der Botschaft dieses Mahles. Aber genau darum soll es uns aufrütteln. Wer also unwürdig dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch überprüfe aber sich selbst, so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Ja, aber Vater, wir staunen über deine Liebe, welche du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Über deine Gnade, welche du uns dort am Kreuz von Golgatha offenbart hast. Aber wir staunen über deinen Heilsplan. Ja, Herr Jesus, wir danken für den Weg, welchen du gegangen bist. Wie du bereit warst, Knechtgestalt zu nehmen, Mensch zu werden, dich zu erniedrigen, die Herrlichkeit des Vaters zu verlassen, diese wunderbare Gegenwart Gottes zu verlassen und Mensch zu werden, abhängig von Menschen zu werden, wie ein Mensch aufzuwachsen. Aber der Mensch wurde, warst du, Herr Jesus, der Ewige, der Schöpfer aller Dinge. Und so danken wir, wie wir auch dein Heilsplan zu sehen, dein Geduld und deine Gnade und deine Barmherzigkeit, welche du uns offenbart hast. Danke für die Worte einer Maria, die dies erkannt hat. Und auch sie staunt. Und wir wissen, auch Maria konnte nie ganz alles einordnen. Aber du hast es ihr immer wieder offenbart. Du hast sie auserwählt. Aber genauso wie du Maria auserwählt hast, hast auch du uns aus dieser Welt herausgezogen. Und wir sind auserwählt, Kinder Gottes zu sein. Und dafür danken wir dir. Und wenn wir jetzt gemeinsam vor deinen Tisch kommen, wir erinnern uns, Herr Jesus, was du für uns vollbracht hast. Den Weg, welchen du gegangen bist. Aber dann wiederum, was dies heißt für unseren Alltag, für das Heute und Jetzt, bis hin zum dein zweites Kommen, wo du wiederkommst. Es heißt eins, wir sind dein Eigentum und dementsprechend wollen wir auch leben. Ein Leben zu deiner Ehre. Ein Leben als Kinder Gottes in unserer Stellung und der Art und Weise, als Sklave Christi. Amen.